Gewinnmitnahmen haben noch niemanden angemacht. Also auch ob ein Zu an sowas denken. Und ich grundsätzlich möchte ich einfach erklären, was eine Handelsspanne ist, was ein Geldpreis ist, was ein Briefpreis ist, wie Marktplätze funktionieren, um das möglichst transparent zu machen, damit alle, und das ist wirklich das Ziel, damit alle selbst entscheidend einfach das aussuchen können, was am besten für sie ist.
Wir sind hier auf dem Börsentag in Dresden mit Eda Vogt, der Stimme der deutschen Börse, seit 25 Jahren, über 25 Jahren an der Börse. Eda, wie ist so ein Börsentag für dich? Du bist ja auf allen präsent. Ist das Stress? Genießt du das?
Ich genieße es. Es macht großen, großen Spaß. Ich finde, das Besondere hier an Dresden ist die Offenheit der Leute. Und die stellen einfach, die kommen zu dir und die fragen dich, was soll ich denn machen? Ich wechseln kann ich nicht, aber was soll ich denn machen? Wenn ich in 10 Jahren eine Million haben will, was muss ich denn da heute tun? Und ich finde, das ist eine sehr ehrliche Frage. Darauf kann man auch klug antworten.
Ja, wie würdest du auf sowas antworten, wenn jetzt jemand in 10 Jahren eine Million haben will?
Ja, dann würde ich erklären von den Risiken, dass man breit streuen muss, dass man eine hohe Rendite aber erzielen muss und würde das versuchen, dann von hinten runterzurechnen, wie hoch tatsächlich der monatliche Sparplan sein muss. Ja.
Oder das Risiko, das man eingehen muss
ja,
dann. Ne?
Ja, hebeln. Ja, aber wenn jemand so unbedarft ist, dann würde ich natürlich erstmal nur über breit gestreute, lineare Investments sprechen.
Ja. Ja. Dein Job bei der Deutschen Börse ist ja, du bist zuständig im Bereich Marketing, Head of Marketing.
Nicht ganz, aber ich bin die, kümmere mich um die Inhalte, die wir sozusagen an Privatanleger richten, Website, Social Media, Newsletter, relativ viel, ja.
Und deine Philosophie ist ja so ein bisschen auch diese komplexe Finanzthemen ein bisschen runterzubrechen. In Frankfurt habe ich mir einen Vortrag von dir auch angehört. Was sind so Themen, die Anleger beschäftigen, die vielleicht jetzt nur Trade Republic kennen und dort einfach über die L&S handeln und es gar nicht kennen, dass man einen Marktplatz auswählen kann?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist mir heute auch bei dem Vortrag, habe ich festgestellt, um die 380 Leute, die wussten alle nicht, was ein Trailing Stop ist. Und wenn man sich mal anguckt, was gestern, vorgestern mit dem Silberpreis passiert ist, da hätte der eine oder die andere besser mal einen Trailing Stop eingezogen. Das heißt, man wird ausgestoppt, aber immer mit demselben Abstand. Gewinnmitnahmen haben noch niemanden angemacht, also auch ob ein Zu an sowas denken. Und ich grundsätzlich möchte ich einfach erklären, was eine Handelsspanne ist, was ein Geldpreis ist, was ein Briefpreis ist, wie Marktplätze funktionieren, um das möglichst transparent zu machen, damit alle, und das ist wirklich das Ziel, damit alle selbst entscheidend einfach das aussuchen können, was am besten für sie ist.
Führ uns doch mal ein, was sind denn die Warenkosten bei dem Kauf von einer Aktie zum Beispiel?
Du hast eine Sache, natürlich die direkten Kosten, über die wird ja immer gesprochen. Also das ist 0 bis 1 Euro, aber es gibt inzwischen auch NeoWalker, da kostet das dann so 2 Euro oder 4. Und dann kommt dazu eine Börsengebühr, die alle aber anders nennen. Das ist nicht einheitlich. Manchmal ist es mit drin, manchmal heißt es Börsenspesen, manchmal heißt es Marktplatzgebühr. Und die hat auch nichts mit der Gebühr zu tun, die die Bank an uns bezahlt. Das ist auch eher manchmal ja, manchmal nicht. Also so, es ist nicht so unbedingt einheitlich. Das sind so die direkten Kosten.
Ja.
Indirekte Kosten ist die Handelsspanne. Also der Unterschied zwischen Geld und Brief, also Bid and Ask. Und die Marktgerechtigkeit der Preise. Also das will sagen, wie nah am Markt, fairen Marktpreis ist der Preis, den ich bekomme.
Was ist denn so eine gute Uhrzeit, wo man sich als deutscher Privatanleger Aktien kaufen kann, sollte?
Ich würde immer gucken, wo wird diese Aktie, je nachdem, was es ist, wo wird die am meisten gehandelt? Auf welchem Marktplatz? Wo ist das meiste Volumen? Wie eng ist die Spanne links, rechts? Dann würde ich von den Aktien, ja, Xetra ist die Referenz für alle Blue Chips und MDAX so bis zum unteren Drittel. Und ich würde, selbst wenn ich jetzt einen anderen Marktplatz nehme, immer nur dann handeln, wenn Xetra offen ist. Und dadurch bin ich schon viel, viel näher dran und versuche, das zu vermeiden. Kaufst auch vormittags keine US-Aktie, wenn die US-Börse zu ist. Ja? Das macht man ja auch erst, wenn der Heimatmarkt aufmacht.
Ist der Handelsplatz immer der beste? Also wenn die Aktie aus Deutschland ist, muss ich immer an der deutschen Börse handeln? Wird die dort auch am meisten gehandelt? Oder gibt es Spezialfälle, wo eine Aktie im Ausland gelistet ist, aber vielleicht auf einem anderen Markt eher gehandelt wird?
Das kann es geben, ja. Also das ist nicht unbedingt immer der Heimatmarkt. Also die Heimatbörse, das ist das, sagt, nennt man so, wenn ein Unternehmen erstmalig an die Börse gegangen ist, ist nicht unbedingt der wichtige der Handelsplatz. Aber es gibt so ein paar Faustregeln.
Ja.
Alle ETFs, ETPs, ETCs, ist es Xetra. Mhm. Und alle DAX-Aktien und die größeren im MDAX ist es auch Xetra.
Okay. Spannend, ja.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke. Die Kosten lässt man oft außen vor. Man sieht dann eine TER, die Tracking Difference jetzt bei ETS mal außen vor gelassen, ne? Fällt schon einiges an.
Ja.
Spannend. Du hast auch ein Buch geschrieben. Du bist
Ja.
Autorin, Investieren mit Weitblick. Führ uns mal ein, was machst du in dem Buch? Was geht's da?
Da geht es um die Idee, dass man so seine Anlagebiografie, die jeder von uns hat, auch mit einer Reise vergleichen kann. Und irgendwann muss ich losgehen. Das Wichtige ist überhaupt, loszugehen. Und wenn ich mit 20 € ETF-Sparplan anfange, ist immer noch besser als nichts. Das macht natürlich nicht meine Vermögensaufbau für später, aber trotzdem ist es besser als gar nichts. Das ist so ein Ziel mit dem Buch. Wir wollen die Leute schubsen, dass sie aktiv werden. Und dann kannst du dich im Laufe deiner Anlagebiografie entwickelst du dich weiter. Du kriegst ein anderes Verständnis für Risiken, du gewinnst vielleicht auch viel mehr Spaß dran, entscheidest irgendwann, wie sehr du dich damit befassen willst. Aber die allermeisten Menschen, die ich kenne, sind inzwischen echt aktiv an der Börse mit Freude daran und haben auch entwickeln sich in immer komplexere Instrumente rein.
Immer komplexere Instrumente. Wie ist denn deine Anlagestrategie? Bist du eher passiv, hauptsächlich ETFs? Ich habe mitbekommen, du tradest schon auch gerne
Ja.
hier und da mal. Wie würdest du das prozentual so aufteilen?
Ja,
Wie machst du es?
ich habe einen Anspruch an mich selbst, dass ich
Ja.
nicht über Sachen rede, die ich noch nicht gemacht habe. Ganz simpel, ja. Ich möchte niemandem Optionsscheine erklären, ohne selber mit eigenem Geld mal eingekauft zu haben. Habe leider ein bisschen das Problem der starken Regulierung. Also ich kann nicht ganz frei ganz viel tun. Aber in dem, was ich tun kann, mache ich eine klassische Unterteilung in den verschiedenen Töpfe. Es gibt einen Cash-Topf, da ist das Kurzfristige drin, der Notgroschen oder Liquiditätsreserve. Dann gibt es einen langfristigen Topf für meinen Vermögensaufbau, wo ich wirklich plane, wann ich entnehmen kann auch. Und dann dazwischen gibt es das Taktische.
Okay.
Das Taktische ist das, mal einen Silber-ETC, mal dreifach gehebelten DAX, wenn ich der Ansicht bin, das ist noch ein bisschen Momentum drin.
Spannend.
Ja, genau. Und das ist so mein Ding, dass ich versuche, interessante Sachen mit dem Taktischen zu machen. Und das andere ist der Kern, der wird überhaupt nicht angefasst.
Spannend. Ja, hört sich solide an. Ist das so umsetzbar für Privatanleger auch oder
Ja.
muss man sich da richtig reinarbeiten, wie du das sicherlich gemacht hast jetzt?
Ja, klar, allein durch die Zeit, die ich das tue. Aber ich halte das für durchaus umsetzbar. Gibt auch genügend solide Informationen inzwischen im Internet, auch für wenig Geld, wo man einfach sich da reinarbeiten kann ein bisschen. Und das langfristige Taktische, also diese Aufteilung auf Cash und langfristig, das ist so einfach, da reicht ein Tag ein gutes Seminar, ein gutes Buch lesen und dann ist man schon in der Lage, was zu machen. Und der Punkt sollte sein, es geht nicht darum, 100% richtig zu machen, ja, sondern es reicht, 80% richtig zu machen. Das ist besser als 100% nichts.
Ja, stimme ich dir voll zu.
Ja.
Das Thema Frauen und Investieren liegt dir voll am
Ja,
Herz, ja, und auch
oh
zu
ja.
Recht, weil Altersarmut ist
Ja.
überwiegend weiblich. Ist ein bisschen paradox, weil Frauen ja statistisch die besseren Investoren sind, ne? Was denkst du, was sind die Hauptgründe, warum Frauen unterdurchschnittlich repräsentiert sind am Kapitalmarkt?
Also eine Ursache sind die alten tradierten Rollenbilder. Also selbst Frauen in meinem Umfeld sagen, ich bin noch verheiratet, ich muss mich nicht selber kümmern. Wissen wir auch, wie oft das nicht gut geht. Das ist das eine. Oder mein Mann macht ja oder was auch immer. Das andere ist aber, es gibt viele Studien, die das belegen, dass Frauen viel mehr wissen wollen, bevor sie was tun. Also unfassbar oft stehen Frauen vor dem letzten Schritt, das Depot wirklich aufzumachen und in das Depot wirklich was reinzutun. Ah, lesen Sie lieber nochmal ein Buch oder schauen Sie sich nochmal irgendwie einen Videoclip an oder so. Das ist so ein Handicap. Dann gibt es so diese klassischen Geldmythen, die ihr ja auch aufhebeln wollt. Man muss reich sein, um an der Börse was zu tun. Börse ist total riskant, das ist überhaupt nicht kontrollierbar, das Risiko. Und
Kurzfristig ja, wahrscheinlich,
ja,
ne?
ist es, aber es geht ja darum, das Risiko zu verstehen, ja. Und was ich eben schon genannt habe, ich muss alles kennen. Und das ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Aber, und jetzt kommt das, was du gesagt hast, sie sind statistisch bei etlichen Depotbanken, sie analysieren das ja leicht besser. Was aber damit zu tun hat, dass Männer es hier überschätzen.
Stimme ich dir zu, ja? Das ist
Ja?
auch meine persönliche Erfahrung. Männer sind eher ein bisschen
Ja.
lauter und schneller und
Ja, ja.
Okay, spannend. Nee, gibt es jetzt schon eine spürbare Veränderung, dass mehr Frauen an
Ja.
Kapitalmarkt kommen die letzten paar Jahre?
Aber total. Das zeigen ja zum einen die Zahlen und dann gibt es unterschiedliche Quellen. Manche Zahlen sagen auch ein bisschen besser als andere. Das zeigt auch das Interesse und auch so leicht, wie der Frauenanteil in den Sachen steigt, die wir machen. Und ich war neulich mal in der Schule im Rahmen des Zukunftstags und habe da vier Klassen, ja, jeweils 70 Minuten Finanzen. Und da war
Wie fanden die das? Waren die
die
da
fanden
total
das cool, die
aufgeschlossen?
waren super interessiert. Die Hälfte hatte schon eigene Depots, also nicht so von
Wow.
den Eltern so ein klassisches Fonddepot, sondern eigene Depots. Und von der Hälfte waren die Hälfte Mädchen. Und finde das ein ganz starkes Signal.
Ja, toll, finde ich
Ja.
super. Ja. Vielleicht noch eine Frage zur deutschen
Ja.
Börse. Du stehst ja für Einfachheit, für
Ja.
Transparenz und das alles zu erklären und übersichtlich auch zu halten für einen
Ja.
Privatanleger. Jetzt habt ihr aber bei der deutschen Börse ja ein riesiges Sortiment, ne, was
Ja,
einen ja
ja.
total erschlägt, wenn du jetzt
Ja.
neu an den Markt kommst. So viele
Ja,
Zertifikate, Aktien.
ja, ja.
Die deutsche Börse profitiert ja eigentlich an dem Handel, ne?
Ja.
Und der Privatanleger profitiert ja eher davon zu sagen, hey, ich sollte das liegen lassen, hin und her macht Taschen leer, das ist so
Ja,
eine alte
ja.
Weisheit. Ist es nicht da ein bisschen ein Interessenskonflikt auch, mal böse gefragt irgendwie?
Ja, einmal zu dem Aus, also der Menge an Wertpapieren. Ja, das geht mir ja genauso, wenn ich ein Müsli will und da stehen auf einmal 20 verschiedene Sorten im Supermarkt. Wow. Und das ist aber meine Aufgabe, das zu vereinfachen und zu sagen, einfache Kniffe, wie komme ich mit ein paar einfachen Entscheidungen, treffe ich eine Auswahl, mit der ich leben kann. Das Zweite, ich gebe dir recht, natürlich haben wir ein Interesse, dass gehandelt wird, aber zum einen ist dieses Hin und Her macht Taschen leer durch die niedrigen Ordergebühren so ein bisschen geschwächt worden, aber es gilt immer noch. Und das andere ist, es liegt aber einfach in meiner Rolle. Ja, ich mache Kommunikation und kein Sales. Und mir ist keiner böse, wenn ich einfach nur erkläre. Ich habe auch den Auftrag, einfach nur zu erklären und das so neutral wie nur geht.
Wenn sich jetzt eine junge Dame oder auch ein junger Mensch einfach fragt, hey, die Edda finde ich cool, die würde ich gerne mal persönlich
Ja,
treffen
ja.
oder ich möchte mehr von ihr hören, wo kann man dich finden oder vielleicht auch die deutsche Börse?
Internet live.deutsche-börse.com. Jeden Montag halbe Stunde und auch eine Live-Session mit verschiedenen Leuten. Nahezu auf jedem Börsentag. Ja, und einfach mal im Internet gucken. Wenn man mich sucht, dann findet man mich auch sofort.
Okay, super. Links findet ihr in der Beschreibung. Das war Edda Vogt. Edda, vielen Dank für deine Zeit. Hat
Danke
mich
für das
sehr
Gespräch.
gefreut. Danke.